Und das ist der entscheidende Punkt. Also hier geht es ja nicht um Ehebashing oder sowas, ja, sondern darum, dass die Klarheit der Verantwortung bewusst gewählt oder verteilt wird. Und in dem Moment, wo ich alleine bin und nicht die Erwartung in mir entsteht, naja, der andere hat doch dieselbe Aufgabe wie ich, tut aber nichts. Ja, seit ich getrennt bin, ist es besser.
Das habe ich ja auch schon mehrfach gehört, tatsächlich in Bezug auf Mental Load. Hättest du doch was gesagt, das hilft mir nicht. Das war für mich so ein richtig schön erleuchtender Satz, ja, weil ich kenne diesen Satz. Kannst du den auch nochmal erklären?
Das ist schon ein kleiner Schlag ins Gesicht. Eben genau dieses Thema Delegieren oder auch im Nachgang noch damit um die Ecke kommen, uns zu der Person zurückzuspielen. Ja, also auch hier die Dynamik, wie ernst wird man dann genommen, wenn man was sagt? Hat man eigentlich dasselbe Verständnis von gleich? Ich mache es gleich, ist ja auch so ein Thema. Ja?
Das ist mein erster Satz in meinem Zeitmanagement-Seminar, ich komme gleich. Was heißt das denn? Wenn wir über Belastung und Stress sprechen, dann denken viele von uns an volle Terminkalender, endlos lange To-Do-Listen oder auch einfach ganz wenig Zeit. Aber die wahre Überforderung spielt sich tatsächlich woanders ab, und zwar im Kopf. Unsichtbar, leise und leider tatsächlich ziemlich dauerhaft. Mental Load heißt dieses Phänomen und es ist immer wichtiger in unserer heutigen Welt. Und mein heutiger Gast, Marei Schmidt, beschäftigt sich genau mit diesem Thema super intensiv. Einmal als Trainerin und Coach, aber auch bei DM Drogeriemarkt in der Personalentwicklung arbeitet sie mit Menschen daran, ihren Stress zu reduzieren, ihre Resilienz zu fördern und vor allem ihren Mental Load, dieses starke, wichtige Phänomen, zu reduzieren. Ich bin Deborah Karsch, CEO von Persolog, Keynote-Speakerin und Mutter. Und du hörst Unterm Strich. Marei, du hast mir vor, das ist bestimmt ja schon einige Monate her, wo du mir erzählt hast, hey, bei uns bei DM ist eins der Top-Themen das Thema Mental Load. Magst du das mal ganz kurz erklären, was heißt denn eigentlich Mental Load? Weil wir hören so viele verschiedene Begriffe im Bereich Gesundheit, eine mentale Gesundheit, Resilienz, Stress und jetzt noch Mental Load on top. Lass uns mal kurz drüber sprechen, was heißt das konkret aus deiner Perspektive?
Ja, mit Mental Load verknüpfen wir ganz viel diese gemeinen, unsichtbaren Aufgaben, also diese To-Do-Listen, die wir so im Kopf haben, ach, das muss ich noch erledigen und das darf ich nicht vergessen und das kommt noch dazu. Meistens sind es ganz unspektakuläre Dinge aus dem Alltag, also ich muss das noch einkaufen, hier fehlt vielleicht noch Geschenkpapier und ich muss noch dran denken, den Arzttermin nach hinten zu verschieben oder sowas. Und diese vielen unsichtbaren To-Dos in unserem Kopf, die dann aber so wie so ein Summen ergeben, die uns beschäftigt halten, die unsere Energie binden und dann natürlich auch unseren Fokus, die ergeben manchmal dann so eine große Menge, dass das natürlich auch Stress verursacht und man gar nicht mehr weiß, wo fange ich an, wo höre ich auf. Und auch wenn ich abends entspannt auf meinem Sofa sitze, mein Kopf trotzdem weiter rattert und arbeitet und einfach so ein Gedankenkarussell entsteht, was eine unglaubliche zusätzliche Last zu all den sichtbaren Aufgaben im Alltag, die ich dann durchführe, eben noch dazukommt.
Das heißt, der Klassiker, ich hatte jetzt heute Morgen zum Beispiel, okay, wir müssen noch wir haben einen neuen Kühlschrank in der Küche, ja, muss den noch einstecken, dann Brotdosen machen, Achtung, in der Brotdose muss noch das mit rein, das ist so das wahrscheinlich, was klassisch damit gemeint ist, ne? Also diese ganzen kleinen Dinge, die eigentlich ja gar keine große Aufgabe sind, aber trotzdem von irgendjemandem gemacht werden müssen.
Ja, absolut. Super Beispiel, genau. Ja. Den Kühlschrank vielleicht nochmal auswischen. Oder ja, genau. Ich muss noch dran denken, dass wir da was machen und hier und hm. Und da gibt es natürlich keinen Applaus dafür. Und in der Summe kosten uns die Dinge Zeit. Also jeder, der mal auf sein Handy geguckt hat, so wie ist denn meine durchschnittliche Tagesnutzung von meinem Display oder von meinem Handy, der erstaunt häufig, oh Gott, 3:30 oder sowas, so lang habe ich heute auf mein Handy geguckt, was ist denn mit der Zeit passiert und was habe ich eigentlich in diesen 3:30 gemacht? Und wenn man jetzt mal sowas machen könnte für diese Nebenschauplätze, für diese winzigen Aufgaben, Stecker einstecken, noch in der Brotdose was dazu machen, alles Sachen, die wichtig sind, aber halt unspektakulär, dann kommen wir wahrscheinlich auf eine ähnliche Summe an Tätigkeiten, für die wir ja nicht mal Zeit eingeplant haben. Also wir stehen ja morgens auf mit dem Gedanken, ich richte mich oder vielleicht die Kinder und um die Uhrzeit muss ich aus dem Haus. Und was aber dazwischen passiert, das planen wir ja nicht mit ein. Und trotzdem ergibt es eine ganze Menge an Zeit und damit natürlich auch Gedanken, weil ich kann es ja nur umsetzen, wenn ich drüber nachdenke, die ich dafür aufwenden muss. Und dann ist mein Energiespeicher und mein Zeitspeicher schon deutlich leerer, als ich gedacht habe, dass er um 8 Uhr schon ist.
Jetzt könnte man ja sagen, mal ein bisschen provokant gedacht, das ist ja eigentlich ganz normal. Und es war wahrscheinlich auch schon immer so. Schon immer musste man irgendwie mitdenken, schon immer musste man Brotdosen machen. Also vielleicht nicht schon immer, aber schon sehr lange. Also meine Mutter hat mir auch schon Brotdosen gemacht, obwohl ich die teilweise selber gemacht habe, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall sind das ja Klassiker, die nichts Neues sind. Warum ist dann dieses Phänomen, so kommt es mir zumindest vor, in den letzten Jahren so viel präsenter geworden? Und nicht nur das Phänomen, sondern ja auch das Problem dabei.
Also ich denke, das eine ist, dass das Thema mal einen Namen gekriegt hat. Also es ging mir selber so, als ich mit einer lieben Kollegin und Freundin, mit der ich auch ganz viel Seminare gerade zum Thema Selbstführung und Stress gebe, da das erste Mal drüber gestolpert bin, wo wir dann auch unseren Kopf gelangt haben und gesagt haben, was? Die ganze Zeit sprechen wir über Stress, aber es wird gar nicht benannt als das, was es ist, nämlich als einen großen Stressor, der aber halt so mitläuft. Und häufig sprechen wir halt über, ich habe keine Zeit. Oder es ist zu viel. Aber dass das ganze Thema einen Namen hat und auch einen gewissen Wirkmechanismus, darüber haben wir bisher nicht gesprochen. Also ich glaube, es wird einfach präsenter. Und es wird natürlich auch alles schneller. Also wir haben heute eine ganz andere Taktung durch die ganzen digitalen Möglichkeiten, die wir haben. Also ganz plattes Beispiel, weiß ich nicht, in den 70ern hat man halt, wenn man noch keinen Computer hatte, auf der Schreibmaschine einen Brief geschrieben, in die Post getan und auf die Antwort gewartet. Und in der Zeit hat man heute 150 Mails verschickt und so sieht ja unser Alltag aus, durch diese maximale Verfügbarkeit von allem, also Erreichbarkeit, Informationen und alles, was wir heute über Medien machen können, haben wir natürlich heute auch eine Geschwindigkeit, die wir gewohnt sind oder an die wir uns auch gewöhnt haben in den letzten Jahren, weil wir auch so mitgewachsen sind, dass man auch weiß, man kann Dinge schneller erledigen, weil mir manche Dinge, also digitale Medien oder Helferlein im Alltag was abnehmen und ich dann denke, es spart mir Zeit. Aber es heißt ja auch so schön, Arbeit dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit zur Verfügung steht, um sie zu bearbeiten. Absolut. Also fülle ich es mit anderen Themen. Mhm.
Würdest du sagen, du hast gerade auch so erzählt, du hast es durchgelesen oder du hast dich damit beschäftigt und hast dich da total wiedergefunden. So ging es mir tatsächlich damals auch. Ja. Ich weiß noch, als ich das erste Mal davon gehört habe, habe ich es in einem ganz anderen Kontext gehört. Und zwar vor einigen Jahren hatten wir einen Berater oder einen Dienstleister im Bereich IT. Mhm. Und wir haben damals, bisschen technisch jetzt, aber ich glaube, die Menschen werden es trotzdem verstehen, mit Java programmiert. Mhm. Und das Team bei uns wollte in Kotlin programmieren. Und die konnten aber zum Teil kein Kotlin. Und dann war halt die Diskussion mit dem Dienstleister, hey, wäre euer Team bereit, auch sich in Kotlin einzuarbeiten, was der Java nah ist? Also jetzt nicht so komplex eigentlich. Und dann habe ich damals mit dem Chef von denen diskutiert. Und dann hat er gesagt, Deborah, glaub mir, das ist vom Mental Load her zu hoch für die Leute. Und da habe ich erst zum ersten Mal tatsächlich dieses Wort als Konzept gehört. Und er meinte, also eigentlich in einem ganz anderen Kontext, als wir es jetzt heute primär diskutieren, ja, aber ich glaube, die Ursache ist ja, oder es ist das gleiche Prinzip. Also dieses, hey, wir müssen gucken, dass die Welt nicht zu komplex wird, weil wenn sie zu komplex ist, dann wird sie zu viel für uns. Ja, und wenn ich jetzt in zwei Sprachen programmieren soll, auch wenn sie sehr nah beieinander sind, dann könnte man diese eine Perspektive nehmen. Das war damals meine Perspektive. Ist doch super. Dann haben wir eine Erweiterung der Kompetenz. Die Leute sind besser einsatzfähig. Die können auch flexibler agieren. Aber man kann natürlich auch die andere Perspektive sehen. Von wegen, es ist komplexer. Ich muss mich in zwei Sprachen updaten. Ich muss in zwei Sprachen komplexe Probleme lösen können. Und so weiter und so fort. Also worauf ich raus will ist, ist aus deiner Sicht auch dieses Thema also erhöhte Komplexität auf allen Ebenen. Das ist ja eben nicht nur in der beruflichen Ebene komplexer für uns, sondern auch in der privaten Ebene ist es ja häufig komplexer geworden. Ist das einer der Hauptverursacher aus deiner Sicht, dass der Mental Load von vielen Leuten heute so hoch ist?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, es steckt ja schon ein bisschen im Begriff drin, Mental Load, also die mentale Last. Ich finde, das beschreibt es ja auch einfach schon, wie Kapazität abgezweigt wird und diese Erhöhung von Komplexität oder andersrum gesagt, Stress reduziert sich ja durch die Reduktion von Komplexität.
Genau.
Und da haben wir eigentlich ja, also es liegt so ein bisschen auf der Hand, ne? Je komplexer es wird, also je vielschichtiger ich denken muss und vor allem parallel in der Luft behalten. Also für mich ist das immer wie so ein Jongleur, der noch so einen Ball dazu kriegt und noch so einen Ball dazu und irgendwann gar nicht mehr weiß, wo er noch hingucken soll. Und die Menge ist ja auch eine Form der Komplexität. Und Ich glaube, ja, auch durch Social Media und Co. wird uns ja heute auch erzählt, wie wir sein müssen, um eine gute Mutter zu sein, ein guter Vater, wie wir unser Leben gestalten müssen, damit es erfolgreich ist oder vor allem lebenswert. Also so ganz skurrile Dinge auch, wie oft ich verreisen muss oder wie meine Wohnung aussehen muss, damit das alles gut ist und richtig. Und daran koppeln viele ja auch ihren Selbstwert. Und wenn wir den ganzen Tag damit geflutet werden, wie es zu sein hat, also alleine so in der Mütterblase, sage ich jetzt mal, was es da ja auch alles inzwischen an Content und Themen gibt, mit denen man sich befassen kann. Also ich will überhaupt nicht raus auf so einen Punkt wie früher, weil das besser gar nicht. Ich glaube, das war nicht so komplex, so wie du sagst. Ja? Also Kindergeburtstage mit Topfschlagen und
Schnitzel und Pommes. Das ist ein gutes Beispiel. Ja? Ich wundere mich manchmal, was die Menschen bei Kindergeburtstagen machen. Und das war so heilsam für mich. Elisas beste Freundin, die Mutter hat jetzt schon 3 ältere Kinder. Und also meine älteste Tochter ist jetzt 5. Und die jüngste Tochter von ihr ist jetzt 5. Und dann habe ich sie gefragt, sag mal, wie machst du das bei Kindergeburtstagen? Weil ich das nur mitbekommen habe, dass alle einen Heidenaufwand und Schatzjagd und das. Und die meinte so, ist ganz easy, da kommen alle zum Kaffee trinken und machen mal ein bisschen Topf schlagen, dann gehen die ein bisschen Zimmer spielen, das war's. Dann dachte ich, wie cool ist das denn? Ja, also so entspannt kann man eben auch mit einem Kindergeburtstag umgehen. Die hat nicht mal so eine Printeinladung verschickt, ja. Und ich fand das so heilsam, weil mich das auch total entspannt hat, weil ich hatte nur diese ganzen anderen Beispiele, wo jeder Kindergeburtstag eigentlich wie ein eigenes Event war.
Ja, und das ist ja nicht nur Kindergeburtstage, das sind ja sämtliche Events heute, also auch Hochzeiten, selbst, also skurril, aber selbst bei Beerdigungen gibt es ja heute so ein, wie muss das laufen? Und das gab es früher natürlich auch schon, aber nicht in diesem Ausmaß, wie ich finde. Mhm. Und das sieht man ja schon, wenn ich sage, ich lade zum Kaffee ein und wir machen Topfschlagen und danach bitte einmal ins Kinderzimmer und ihr spielt ein bisschen, habe ich natürlich eine ganz andere To-Do-Liste im Kopf, wie ich mir denke, okay, wir müssen Einladungen drucken oder wie auch immer, dann muss die Deko her, um die und die Uhrzeit kommt dann vielleicht der Animateur oder was auch immer.
Also, meine, das gibt es ja auch noch, ja.
Um es mal so überspitzt darzustellen, ja. Aber ich glaube, dass das einfach so eine Vielzahl an zusätzlichen Schritten und Dingen und Gedanken mit reinbringt, die uns einfach Zeit und Kraft rauben. Also wir unterschätzen einfach massiv, wie viel Energie wir am Tag brauchen, um zu denken.
Jetzt ist es ja so, dass, was wir gerade besprechen, sind ja ganz viele private Themen. Das sind jetzt gar nicht primär berufliche Themen. Die beruflichen kommen natürlich dazu. Aber da könnte man jetzt annehmen, von dem, was man draußen in der Businesswelt oft hört, dass es jetzt nicht unbedingt im größten Interesse von einem Arbeitgeber ist, so ein Thema zu bearbeiten. Und trotzdem hast du mir erzählt, hey, es ist unser größtes Seminarthema bei DM. Kannst du mir da nochmal was zu erzählen? Also warum ist das so wichtig? Weil das heißt ja, ihr denkt, dass ihr damit bestimmte Probleme gelöst bekommt, wahrscheinlich auch aus dem privaten Kontext. Kannst du mir da nochmal erzählen, welche Haltung habt ihr, warum macht ihr das so und was löst das auch?
Ja, also es ist auf jeden Fall einer unserer Kassenschlager. Mhm. Ich mache es daran fest, dass wir sehr viele Termine einstellen und die wirklich ultraschnell ausgebucht sind. Ich glaube, dass wir bei DM mit fast 70.000 Mitarbeitern einfach ein Querschnitt der Gesellschaft sind, mit all den Problemen, die Menschen in ihrem Alltag nun mal haben und mitbringen. Und ich finde, es ist ein super Beispiel dafür, dass man sieht, wie sehr das die Menschen in der Gesellschaft bewegt und beschäftigt, also wie viele Menschen davon betroffen sind. Und wir haben jetzt gar nicht so den Anspruch zu sagen, wir machen jetzt ein 3-tägiges Seminar daraus, sondern wir wollen vor allem aufklären, weil wir die Hypothese hatten, und das ging total auf, dass viele das noch gar nicht richtig auf dem Schirm haben, dass es dafür Namen gibt, was es bedeutet und wie sich das zeigt. Und wir haben so einen halben Tag Workshop dazu. Also ganz
harmlos. Ah, ihr macht nicht mal einen ganzen Tag.
Nee, wir machen nur 3 Stunden. Und natürlich, je mehr Zeit man mit Themen verbringt, umso mehr kann ich darüber natürlich lernen und wissen und ausprobieren. Aber wir haben uns jetzt so im ersten Schritt einfach mal dafür entschieden, wir klären erstmal darüber auf. Und die Teilnehmenden, die füllen einen Fragebogen aus. Sie erfahren, was ist Mental Load? Und dann gibt's so ein paar Tools und sie tauschen sich noch ein bisschen aus und das war's schon. Und was sie am allermeisten in Rückmeldung bekommen ist, mir war das nicht bewusst, mir war das nicht klar. Und es gibt im Mental Load so ein paar so Stolpersteine oder auch so Missverständnisse, weswegen der Stress sich auch immer wieder erhöht oder warum ich vielleicht auch, egal ob es jetzt in meinem Team ist, weil auch da kann ich ja genauso Mental Load haben wie zu Hause, warum Mental Load bestehen bleibt, obwohl ich versuche, Aufgaben auch zu verteilen oder sowas.
Ne? Das ist doch super, lass uns da mal einsteigen. Mhm. Typische Stolpersteine, das interessiert mich immer.
Was? Ja, wie können wir sie umgehen?
Was sind sie und wie können wir sie umgehen, genau.
Also eine der Golden Rules für mich bei Mental Load ist das Thema, dass Aufgabenverteilung nicht dasselbe ist wie Verantwortungsabgabe.
Mhm. Heißt?
Heißt, dass wenn ich sage, kannst du dich um den Einkauf kümmern, ich eine Aufgabe delegiere und dann natürlich punktuell schon eine Entlastung erzeuge, aber trotzdem die Aufgabe im Sinne von Planung und Evaluation, sage ich jetzt mal, bei mir liegt. Nur die Durchführung delegiere ich. Ich trage allerdings die Verantwortung für, was steht auf diesem Einkaufszettel. Dazu, daran anknüpfend ist ja meistens auch eine Essensplanung oder sowas. Ja. Dann das Aufschreiben, das Mitgeben und dann so ein bisschen zu kontrollieren, ist alles da und so weiter. Also es bleibt in meinem Kopf, bis ich einen Haken dran mache. Und wenn ich aber Verantwortung abgebe, dann würde ich sowas abgeben wie, kümmere du dich um die Essensplanung, inklusive allem, was dazugehört. Also was dieses alles, was dazugehört, bedeutet, das muss man individuell natürlich besprechen, aber dass die Verantwortung für die Essensplanung bei jemand anderem liegt. Und dann macht eine Person ganz bewusst die Planung, die Durchführung und das Einräumen, bis alles an allem so ein Haken dran ist. Und das heißt auch nicht, dass ich nicht auch einzelne Aufgaben delegieren kann, aber die Verantwortung für eine Tätigkeit ist bewusst verteilt. Und das kann ich genauso in den Arbeitskontext übertragen. Auch da sind sehr häufig total banale Dinge. Also angefangen bei Teeküchen. Größter Mental Load Streitplatz, weil es ja immer...
Wird auch immer so bleiben, glaube ich. Genau.
Es gibt immer irgendwie ein, zwei Personen, die sich dafür verantwortlich fühlen, dass die Teeküche ausgeräumt ist, also die Spülmaschine, die Kaffeemaschine geputzt oder was auch immer. Und der Unmut entsteht, weil die Verantwortung nie aktiv und bewusst und gemeinsam verteilt wurde. Und ich würde sagen, die größte Gruppe, die ja Gefahr läuft, Mental Load zu erleben, sind ja berufstätige Mütter, einfach auf Basis immer noch von vielen, vielen verschiedenen Lebensbereichen, die gleichzeitig gemanagt werden müssen.
Also ich.
Zum Beispiel, ja. Würde mich interessieren, wie du mit deinem Mental Load so umgehst.
Ja, ich habe viel gelernt in den letzten Jahren.
Und da hören wir einfach auch immer wieder, und das fand ich wirklich spannend in Seminaren, ja, seit ich getrennt bin, ist das besser.
Das habe ich auch schon mehrfach gehört, tatsächlich. Ich habe auch ein Buch über Mental Load gelesen, wo eine Autorin diesen Prozess beschrieben hat und auch geschrieben hat, seit sie getrennt ist, geht es ihr tatsächlich besser mit ihrem Mental Load. Das fand ich ganz interessant, weil ich das jetzt nicht partout erwarten würde, weil du musste dann dich eigentlich um alles kümmern, aber das war auch genau ihre Aussage tatsächlich. Ja, dann war es aber klar, dass ich mich um alles kümmere und ich habe es fast gefeiert, einen Mülleimer rauszustellen.
Genau. Und das ist der entscheidende Punkt. Also hier geht es ja nicht um Ehebashing oder sowas, sondern darum, dass die Klarheit der Verantwortung bewusst gewählt oder verteilt wird. Und in dem Moment, wo ich alleine bin und nicht die Erwartung in mir entsteht, naja, der andere hat doch dieselbe Aufgabe wie ich, tut aber nichts. Also das Thema Erwartungsmanagement, wenn Verantwortung nicht klar verteilt sind, das führt zu einem hohen Frust.
Das heißt, das ist auch eine Ursache für höheren Mental Load? Also hohe Erwartungen?
Also ein Teil auf jeden Fall. Also in dem Moment, wo ich nicht darüber spreche und aber in die Verantwortung gehe und in mir aber die Dinge arbeiten. Also ich habe mir mal sagen lassen, im Kölner Raum sagt man, ich kann dir nur bis vor den Kopf gucken. Also ich weiß nicht, was in deinem Kopf vorgeht. Aber wenn ich die Erwartung habe, warum übernimmst du nicht 50% der Arbeit, wir aber nie darüber gesprochen haben, dann steigt mein Frust natürlich, weil Erwartungen immer schwierig sind. Irgendwann kommt der Punkt, da werde ich enttäuscht mit Erwartungen, weil ich habe eine Vorstellung davon, wie sich jemand verhält, die andere Person aber Millionen Möglichkeiten und weiß noch nicht mal, was mein Wunsch
ist. Was die Erwartung ist, ja. Ja, vielleicht darf ich noch mal ein Beispiel machen. Also gestern Abend zum Beispiel, wir haben ja einen neuen Kühlschrank und da hat der Typ, der den geliefert hat, zu mir gesagt, der muss auf jeden Fall 24 Stunden, mindestens 12, maximal 24 Stunden stehen wegen Kühlflüssigkeit, dass der keinen Schocker kriegt, ja. Mein Mann wollte gestern Abend den Stecker reinstecken, stand aber erst 7 Stunden. Der hat gesagt 12 Stunden. Dann hat er gesagt, ja, aber er hat nachgelesen und dann habe ich gedacht, okay, pass auf, ich habe mich um die Bestellung von dem Kühlschrank gekümmert, muss man hier sagen, und dann habe ich gesagt, von mir aus steckt den Stecker rein, aber wir machen jetzt folgenden Deal, Wenn die Kühlflüssigkeit ein Problem hat und das Ding Schrott ist, kümmerst du dich um die komplette Abwicklung von Meldung bis zum Ende. Weil ich wusste, mich stört eigentlich gar nicht mal, wenn es dann ein Problem gibt, aber dann muss ich mich wieder darum kümmern, dass es auch abgewickelt wird. Ja? Also das wäre jetzt so ein klassisches Abgeben, ja? Wo du auch sagst, das ist eigentlich dann Verantwortung abgeben, oder?
Absolut. Also ja. Hättest du jetzt nur die Aufgabe abgegeben, okay, weiß ich nicht, oder man merkt dann ja wahrscheinlich auch, ist es was kaputt. Und ich, also ich kann komplett verstehen, was da ablief im Sinne von, oh nein, das Ding ist kaputt, jetzt muss ich da wieder die E-Mail raussuchen oder anrufen und so weiter. Und dann kommt jemand, der holt das ab, muss ich den Termin koordinieren, da hängt ja ein Rattenschwanz hinten dran. Ja. Aber wie gut, ja, also die Kommunikation im Sinne von, ich gebe dir hiermit komplett die Verantwortung, ich fühle mich nicht mehr dafür verantwortlich, dass das im Anschluss passiert, hat halt Klarheit geschafft.
Ja, der Stecker wurde auch erst morgen reingesteckt.
Ja, wie schlau.
Er war kurz am Überlegen, er war kurz davor reinzustecken, hat gesagt, nee, komm, wir machen es erst morgen früh.
Das mit zu viel Verantwortung.
Ja, war ganz lustig, ja.
Ja, ja. So, ja. Das ist auch eine Lösung, ja.
Ja. Wie löst du das in deiner eigenen Beziehung? Weil du hast ja auch einen Partner und ich schätze mal, das wird ja jetzt nicht so sein, dass die Beschäftigung mit diesem Thema und dem Thema auch Verantwortung ihn nicht betreffen wird, oder?
Nee, der Arme. Ja. Ist nicht immer leicht, jemanden zu Hause zu haben, der sich mit diesen Themen beschäftigt. Nee, also klar, wenn du dich viel mit solchen Dingen beschäftigst, dann hast du natürlich auch in deinem Privatleben Momente, wo du darüber sprichst. Und er war dann mein Versuchsobjekt.
Hast du Strategien einfach ausprobiert?
Ja, oder auch mit ihm besprochen oder einfach grundsätzlich mit ihm über das Thema gesprochen. Und ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass das bei uns perfekt läuft, überhaupt nicht.
Ich glaube, nirgends läuft es perfekt.
Ja, um Gottes Willen. Aber ich glaube auch gar nicht, dass es so sehr darum geht, weil das wäre irgendwie auch irgendwie arg strange. Es fühlt sich so ein bisschen clean an, wenn man so jede Sekunde weiß, wer ist jetzt für was verantwortlich. Also so ticken wir Menschen ja auch gar nicht. Und gleichzeitig muss ich sagen, also der stete Tropfen, ich glaube, er hat einfach selber auch ein Bewusstsein für manche Dinge entwickelt. Und es gibt so ein paar Dinge, da haben wir wirklich Verantwortung verteilt, einfach weil es Entlastung im Kopf schafft, nicht ständig drüber nachzudenken. Und bei anderen Dingen, und das ist ja dieses Thema mit der Verantwortung, habe ich schon bemerkt, da springt er dann selber von sich aus in diese Verantwortung. Aber ich habe auch viel über mich gelernt. Also ich bin ja selber so ein Typ, der immer so caring und lalala, also sind alle versorgt, braucht noch jemand was und so. Und bin ja dann auch schnell jemand, die Verantwortung dann zu sich nimmt und denkt, okay, wenn es keiner machen will, dann mache ich es oder sowas. Und das auch einfach manchmal stehen zu lassen. Mhm. Und deswegen, also Mental Load hat nicht nur damit zu tun, dass man selber der arme Tropf ist und alle anderen machen es falsch, sondern es geht ja vor allem um die Bewusstwerdung meiner eigenen Verhaltensweisen und die Dynamik mit anderen, weil die sich ja auch immer gegenseitig bedingen. Ja? Mhm. Und wenn man da schafft, im Schulterschluss, also wir beide gegen das Problem Mental Load zu sprechen, dann kann da richtig viel drin stecken.
Ich glaube, was man ja auch nicht vergessen darf, es gibt ja unterschiedliche Lebenssituationen. Also zum Beispiel, als wir keine Kinder haben, muss ich ehrlich sagen, hatten wir viele Sachen nicht aufgeteilt. Also sowas wie, es gab keine klare Müllverantwortung zum Beispiel. Ne? Aber es war auch nicht nötig, weil es irgendwie immer funktioniert hat. Und dann mit den Kindern kommen ja nochmal ganz viele Themen dazu. Das hast du gerade auch gesagt. Das ist die meistgefährdete Gruppe. Das wundert mich auch nicht, weil du natürlich eine ganz andere Komplexität hast. Du denkst immer gleichzeitig für Kinder und dich selber und Co. mit als Mutter. Die meisten Mütter machen das so, würde ich mal behaupten. Die meisten Mütter denken dran, okay, heute ist Ausflug in den Wald, ich muss noch zusätzlich eine Wasserflasche einpacken und solche Sachen. Und wir haben dann zum Beispiel mit den Kindern schon angefangen, bestimmte Verantwortungen, für die wir früher vielleicht, da hätten wir drüber gelacht, wenn wir dafür Verantwortung eingeteilt hätten. Aber einfach, weil ich auch gemerkt habe, ich bin vom Typ her jetzt auch die Person bei uns, die schneller Verantwortung an sich zieht und einfach macht, und dass das dann einfach zu belastend insgesamt war. Und deswegen haben wir zum Beispiel eine klare Müllverantwortung heute.
Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen, also lächerlich ist jetzt irgendwie so.
Doch, klingt so, ja, ja, klar, Müllbeauftragter. Ja, genau. Ja.
Aber A, kann man wirklich einen Spaß draus machen, das nimmt dem Thema auch die Schwere. Ja. Ja. Es ist schlau. Also ich brauche doch nicht denken, dass sowas wie eine Familie, also ein oder mehrere Kinder, die krempeln ja dein komplettes Leben um. Und dann hast du nicht einfach nur ein neues Hobby, wo du einmal in der Woche hingehst, sondern einen komplett neuen Alltag. Und es ist total schlau, Komplexität im Sinne von, wer macht jetzt eigentlich was, zu reduzieren, indem man das klar regelt. Und das ist halt wie, ich setze mich einmal am Wochenende hin und plane die nächste Woche mit zum Beispiel meinem Einkauf, muss dann aber unter der Woche nicht mehr drüber nachdenken. Und das ist einfach eine richtig gute Strategie. Ich habe mal von einem Paartherapeuten gehört, es ist wichtig, über die Socken, die am Boden liegen, zu sprechen. Weil wir so solche Dinge gerne bagatellisieren. Ja, wer bringt den Müll raus? Oder ja, dann liegen da halt die Socken. Ich will eigentlich gar nicht, dass wir über so banale Dinge streiten. Aber es ist wichtig, sich dem zu widmen, damit wir weniger Energie darin zu verbrauchen und mehr Zeit zur Verfügung haben für die Dinge, die dann wirklich auch anstrengend sind. Zum Beispiel, wenn man ein krankes Kind dann daheim hat oder seine Termine koordinieren muss oder sowas.
Mhm. Stolperstein 1 ist also das Thema Verantwortung wirklich abgeben. Jetzt, ich habe mehrfach von dir schon diesen Satz gehört, in Bezug auf Mental Load, hättest du doch was gesagt, ja. Das hilft mir nicht. Ja? Das war für mich so ein richtig schön erleuchtender Satz, ja, weil ich kenne diesen Satz. Mhm. Kannst du den auch nochmal erklären?
Ja, also wenn jemand wirklich viel Verantwortung trägt und es kommt jemand, der sagt, ja, hättest halt was gesagt, sag doch, dass du Hilfe brauchst, das ist schon ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil eben genau dieses Thema Delegieren oder auch im Nachgang noch damit um die Ecke kommen und zu der Person zurückzuspielen, das ist natürlich leicht. Ja? Aber ich habe ja, selbst wenn ich sage, und das ist eben auch eine Aussage, die ich häufig höre, ich sage ja auch was, aber es passiert nichts. Ja? Also auch hier die Dynamik, wie ernst wird man dann genommen, wenn man was sagt? Oder hat man eigentlich dasselbe Verständnis von gleich? Ich mache es gleich, ist ja auch so, ja, so ein Thema. Ja?
Das ist mein erster Satz in meinem Zeitmanagement-Seminar, ich komme gleich. Mhm. Was heißt das denn? Genau. Meistens ist die Spanne zwischen 0 und 20 Minuten.
Ja, und auch hier bagatellisieren wir es wieder und darin liegt das große Problem. Also dieses, hättest du doch was gesagt, ist in keinster Weise hilfreich. Also ich kann es vielleicht sogar selbst in einem Arbeitsbeispiel festmachen. Ja. Ich war jetzt auch viele Jahre für ein Thema verantwortlich, alleine. Und das war klar, in der Dimension kann ich das nicht mehr. Und wir haben uns dann also gruppiert, wir haben eine kleine Gruppe gebildet, die sich jetzt mit dem Thema befassen. Und eine Frage von einem Kollegen war, wie können wir dich denn jetzt unterstützen? Und dann war eben auch meine Antwort, ich möchte nicht, dass ihr mich unterstützt. Ich möchte, dass wir gemeinsam die Verantwortung tragen. Weil dieses Unterstützen, Helfen, das ist Aufgabenabnahme, aber es trägt keine Verantwortung. Wenn ich mich verantwortlich fühle, dann gehört da einfach alles dazu. Und natürlich, auch hier muss man gucken, wenn sich drei Menschen verantwortlich fühlen, gibt es auch wieder eine Diffusion. Genau. Aber man kann trotzdem leichter darüber sprechen, wie wenn es ungleich ist, im Sinne von, es ist halt einer verantwortlich und der Rest arbeitet halt auf Zuruf. Ja, da bleibt die ganze Last bei einer Person liegen. Und das kann sein, dass das so gewünscht ist. Das gibt es ja manchmal im Projektmanagement oder auch in Führungsbereichen oder wie auch immer, dass man sagt, hey, nein, die Verantwortung liegt hier ganz klar und der Rest wird delegiert. Aber manchmal oder häufig ist es einfach so, dass es da dann trotzdem besser läuft, weil es einmal klar geregelt ist. Und das ist wie die Mutter, die sagt, seit ich getrennt bin, geht's mir besser. Die Klarheit schafft Ruhe. Und das ist so ein wichtiger Satz und so ein wichtiger Gedanke. Ich muss Klarheit schaffen für mich und für andere, damit diese, wer macht's denn jetzt, oder innerliche Verantwortungsdiffusion oder auch Erwartungen ruhiger werden.
Das heißt, viele denken sich, oder Mütter, kann ich mir auch vorstellen tatsächlich, sitzen dann zu Hause und denken so, der Müll ist voll, der sollte gleich mal auf die Idee kommen, dass er den Müll rausbringt. Und warten dann darauf, dass er den Müll rausbringt. Eigentlich haben sie es halt schon die ganze Zeit im Kopf. Dann tragen sie es weiter mit sich rum, vielleicht 2 Tage. Der Müll ist immer noch nicht geleert. Und das heißt, in diesen 2 Tagen wird es ja mental immer noch anstrengender und anstrengender und anstrengender. Und dann flippen sie vielleicht irgendwann aus und sagen, kannst du nicht mal den Müll rausbringen. Die andere Person weiß nicht mal, was los ist. Und wenn sie jetzt getrennt sind, dann wäre es ja so, Müll ist voll, Müll wird rausgetragen, ich belaste mich damit 2 Tage nicht. Ist das was, was das den Unterschied macht unter anderem oder wie?
Ist auf jeden Fall ein großer Teil. Also das hören viele nicht ganz so gerne, aber es hat mehr mit mir selbst zu tun, als ich mir bewusst machen möchte manchmal. Also klar denkt man Mental Load, das ist erstmal der andere und die Dynamik. Und ja, natürlich, die Frage ist nicht immer schon, will der andere auch? Also wenn ich darüber ins Gespräch gehe, auf eine Art, die für den anderen auch gut nehmbar ist, also ich meine jetzt nicht mit lauten Vorwürfen, wenn ich 2 Tage denke, der Müll ist verdammt nochmal voll, ja, und ich dann aus dem Nichts jemanden anschreie, mhm, dann wird es schon auch, okay, was ist denn jetzt hier los? Aber wenn ich in einem guten Gespräch versuche, das zu klären, mehrfach, und es passiert nichts, dann kann ich mir schon die Frage stellen, was braucht es eigentlich noch? Und ich bin alleine mit den Dingen. Aber es ist eben auch wichtig zu schauen, was ist gerade mein Anteil. Meine Klarheit hilft anderen auch, ja. Und wenn ich was in mir rumtrage an Gedanken und Erwartungen, vielleicht auch jemand bin, der eine Tendenz zum Perfektionismus hat oder eben auch so eine Tendenz zu so einem Versorgungsverhalten neige, ist es natürlich auch unfair, das jemandem anderen vorzuwerfen, wenn ich es nur in mir habe und nicht mit dem anderen darüber spreche. Ja, also wir können auch nicht erwarten, dass jemand anderes eben meine Gedanken und so weiter kennt. Und das Beispiel, das du gerade gebracht hast, es hat ja mich gerade schon entlastet, dieses Müll ist voll und bringe ich ihn halt raus. Mhm. Oder ich sitze 2 Tage da und starre in diesen vollen Mülleimer an. Ja, und das bleibt halt auf meiner inneren To-Do-Liste stehen. Wahrscheinlich noch rot umkringelt und mit Gefühlen begleitet von Unfairness und Wut auf den Partner oder sonst irgendwas. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut reinversetzen, zumindest geht es mir gerade so, was da alles an Emotionen und Energie mit dazugehört, die gar nichts mit der Aufgabe selber zu tun haben, die wahrscheinlich in einer Minute erledigt ist.
Was empfiehlst du Paaren, bei denen genau diese Emotionen oder vor allem wahrscheinlich ja tendenziell bei den Frauen vermutlich, ja, wo diese Emotionen sehr stark vorhanden sind. Also, dass man immer wieder dieses Gefühl hat, das ist alles ungerecht, ich muss viel zu viel machen, ich bin diejenige, die alles trägt. Und was empfiehlst du da?
Also ich glaube, bevor man ins Gespräch geht, also sprechen ist einfach, es kommen wir nicht drum rum bei sowas, bevor man aber ins Gespräch geht, ist, glaube ich, eine Selbstklärung wichtig. Weil je klarer ich auch weiß, was ich eigentlich will und was nicht, umso leichter kann ich es natürlich auch in einem Gespräch kommunizieren. Also so pauschale Phrasen, nie hilfst du mir oder sowas, das ist A, schlecht nehmbar. Also wir kommen da einfach in keine Kommunikation, die weiterhilft. Und B, was fange ich damit an? Also was bedeutet das nie? Weil nie ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz richtig. Ja? Das heißt, es gibt zum Beispiel eine Methode, bei der sortiere ich innerlich mal meine Aufgaben. Also es hilft immer mal aufzulisten, bei was wünsche ich mir eigentlich Hilfe oder wo denke ich zu viel dran, wo denke ich, könnten wir uns besser aufteilen. Uns mal in 3 verschiedene Kategorien für sich zu unterteilen, was möchte ich eigentlich selber machen? Weil das ist ja auch sehr wichtig.
Ja, das ist wichtig.
Also ich kann ja nicht erwarten, dass der andere mir hilft, aber ich will es gleichzeitig nicht aus der Hand geben.
Ja, das hat ja auch schon mit Loslassen zu tun.
Genau,
ne?
Und da fängt es nämlich an. Also, kleines Beispiel, ich liebe Partys. Also Freunde einladen, eine gute Zeit zu haben und so ist nicht toll. Und ich will mich selbst ums Essen kümmern. Und nicht, dass ich es meinem Mann nicht zutraue, aber...
Fühlst dich sicherer, wenn du es selber machst.
Genau, weil ich dann vielleicht währenddessen noch ein paar kreative Ideen habe oder wie auch immer. Aber dann nehme ich auch die Verantwortung dafür. Und das schafft wiederum eine Klarheit in mir, die mich ruhiger werden lässt, weil ich weiß, die Verantwortung liegt bei mir. Ja? Ich kann auch überlegen, sage ich ihm, geh einkaufen, hier ist die Liste, aber ich möchte das selber machen. Also wenn ich weiß, welche Aufgaben will ich auch wirklich selber machen, weil sie mir Spaß bringen, weil es mir wichtig ist, die Kontrolle vielleicht auch über ein Thema zu haben, ist das eine. Das andere ist, wo ist es mir wirklich egal, wer es macht, aber ich will, dass wir uns gemeinsam darum kümmern oder ich möchte mich auch gar nicht mehr darum kümmern. So das Müllbeispiel wäre für mich so ein klassisches. Wahrscheinlich hat da jetzt niemand die Aktien drin zu sagen, nee, ich will nicht kontrollieren, ob der Müll rausgebracht ist oder so. Ist so ein klassisches Beispiel für, lass uns das irgendwie aufteilen oder mach du das mal eine Weile. Ich habe es jetzt echt lang gemacht. Ja. Und das dritte ist, wo muss ich loslassen, einen Konsens finden und wo merke ich, habe ich so einen gewissen Anspruch, wie es sein soll, aber ich muss es loslassen, weil es jemand anders vielleicht anders macht als ich, aber deswegen nicht unbedingt schlechter.
Das ist am Beruflichen, finde ich, manchmal noch schwieriger als zu Hause. Mhm. Also dieses Loslassen, das erlebe ich zumindest als Führungskraft selber immer wieder, wenn ich Aufgaben wirklich delegiere, also nicht die Aufgabe, sondern die komplette Verantwortung rund um eine Aufgabe, zum Beispiel Betriebsausflug oder so, ja. Das ist jetzt komplett delegiert. Das macht eine Mitarbeiterin, die kümmert sich um die ganzen Sachen, die hat ein Budget, die sucht sich aus, was machen wir, die Welt, die Sachen. Und natürlich macht sie manche Dinge anders, als ich die machen würde, obwohl ich es sehr gut finde, wie sie es macht. Aber das heißt halt auch immer, wenn ich alles abgebe, muss ich es gleichzeitig auch loslassen und kann, weil ich glaube halt, das Schwierige ist, wenn jetzt, Svenja heißt die Mitarbeiterin, ne, wenn die jetzt alles plant und fertig macht und ich dann sage, oh, das finde ich nicht gut, das finde ich auch nicht gut. Also konvertieren es einfach mal um und machen mal so das, was ich wollte, ja. Und das erlebe ich halt auch häufig tatsächlich im Alltag. Also mehr, ich glaube, mehr im Business-Alltag. Aber ich glaube auch im privaten Alltag, wenn ich jetzt zum Beispiel an so Reinigungsanforderungen oder so denke, ja, also da höre ich öfter mal von Freundinnen so Sätze, wenn er die Toilette sauber macht, dann ist sie halt nicht sauber, dann muss ich nochmal nachputzen. Yeah. Und ich glaube, das wird halt auch nicht dazu motivieren, dass jemand Verantwortung für bestimmte Aufgaben übernimmt. Wie siehst du das?
Ist ein großes Problem und hat viel mit uns selber zu tun. Und das mit dem Ausflug zum Beispiel, super Beispiel dafür, dass man entweder sagt, okay, ich gebe dir die Aufgabe, habe aber ein paar Wünsche, also ein paar Erwartungen oder Gedanken, die du dann einfach mitgeben kannst. Ja, also im Sinne von das Flankiertes vielleicht.
Prinzipien, genau. Ich will zum Beispiel, dass das nicht in fünf Gruppen passiert, ne? Genau. Dass es nicht zu anspruchsvoll ist, dass alle mitmachen können und so weiter und so fort. Ne?
Genau. Oder die radikale Akzeptanz darüber zu sagen, ich lasse dir völlig freie Hand. Also ich kann für mich immer prüfen, habe ich eigentlich unausgesprochene Erwartungen an der Stelle. Wenn ich sie nicht habe, dann muss ich mit dem Ergebnis genauso zufrieden sein. Wenn ich sie habe, dann sage ich, nimm bitte darauf Rücksicht und dann kann ich es vielleicht auch leichter loslassen. Ja. Das andere Beispiel, ne, also man hat vielleicht unterschiedliche Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat, ist auch was, worüber man sprechen muss. Ne? Und Hygiene, also Putzen oder auch ganz so ein großer Klassiker, den ich immer wieder höre, sowas wie Windeln wechseln oder ein Kind anziehen oder sowas. Ja? Okay, dann hat es halt vielleicht nicht das super schicke, fancy, cremefarbene Outfit an. Ja? Dann sieht es halt irgendwie auch farblich vielleicht nicht ganz so perfekt aus oder wie ich es mir jetzt gerade wünsche. Aber ich höre auch eben, und das ist ja auch Teil der Realität, dass dann zum Beispiel viele Männer auch sagen, ja, wie soll ich es denn besser machen oder üben, wenn ich es gar nie darf, ja, weil die andere Person oder die Mutter dann in dem Fall Schwierigkeiten hat, das loszulassen und zu sagen, hey, ich vertraue dir, mach du das, ne? Und da sieht man schon die Dynamik, dass wenn ich Dinge auch nicht aus der Hand gebe, der andere es auch schwer hat, sich einzubringen, ja. Und da fängt es eben mit mir selber an, dass ich ganz klar mit mir innerlich kläre, wo habe ich Erwartungen, die mir vielleicht selber gar nicht bewusst sind. Und wo habe ich Erwartungen, die ich aber nicht ausspreche? Weil ich kann jemandem über meine Erwartungen keine Vorwürfe machen. Sonst bin ich beleidigt über meine Gedanken, die ich denke, dass der andere sie hat und nicht erfüllt, meine Wünsche. Aber es liegt alles nur in meinem Kopf.
Wenn du deinen Mental Load reduzieren möchtest, dann empfehle ich dir noch unser kostenloses Webinar mit Mareille Schmidt zum Thema Mental Load im Alltag und wie du den wirklich reduzierst. Da gehen wir nochmal tiefer, gehen in eigene Erfahrungen rein, machen verschiedene Übungen. Und das heißt, wenn du wirklich heute ansetzen möchtest, ist das eine ideale Chance für dich. Den Link dazu findest du in den Shownotes und du kannst quasi direkt starten. Jetzt mal angenommen, ich habe jetzt so eine Liste und da sind jetzt einige Sachen, die möchte ich auf jeden Fall weitermachen und aber andere Sachen, die möchte ich vielleicht nicht weitermachen, die möchte ich abgeben. Wie empfiehlst du jetzt, egal ob im Business oder im Privaten, jetzt die Vorgehensweise? Und du hast gesagt, das ist der erste Schritt, ne? Das war ja unsere Ursprungsfrage. Wie kann ich denn damit umgehen, um meinen eigenen Mental Load zu reduzieren? Hast du gesagt, wir fangen damit an. So, was mache ich, wenn ich diese Liste habe?
Ja, dann muss ich auf jeden Fall das Gespräch suchen. Und dafür ist immer wichtig, wie. Also wenn ich es nicht, wenn ich merke, wir können gerade nicht in einem Schulterschluss darüber sprechen oder da ist gerade vielleicht keine gute Stimmung oder ich bin vielleicht selber gerade in Rage, sollte ich es vielleicht nicht tun. Also den richtigen Moment auch zu finden und auch einfach Bedürfniskommunikation zu betreiben. Hey, ich wünsche mir, dass wir darüber sprechen, weil ich merke, ich bin da überlastet. Ich würde gerne mit dir drauf schauen oder mit euch, was braucht es, dass wir da vielleicht eine fairere Verteilung kommen. Ne? Und klar, man spricht natürlich von sich und wenn man jetzt vielleicht auch von einem Team mit einem Team arbeitet, dann ist vielleicht auch gut, jeder arbeitet mal mit seinem Mental Load und man bringt mal alles so ein bisschen auf den Tisch. Wichtig ist einfach, in welcher inneren Haltung gehe ich es an? Bin ich in einer Vorwurfshaltung und das passiert halt schnell, wenn ich schon lange ein Ungleichgewicht wahrnehme. Oder schaffe ich es auch, dass wir gemeinsam auf eine neutrale Position kommen und eher so ein, lass es uns mal entdecken, wo ist die Ungleichverteilung und wir nehmen uns dem Problem gleichermaßen an mit dem gleichen Bedürfnis nach fairer Verteilung damit. Ja. Dass diese Gespräche meistens nicht ganz ohne Konflikt oder Vorwurf verlaufen oder wie auch immer, da ist so ein bisschen die Tücke. Also ich brauche für mich vielleicht auch manchmal SOS-Strategien oder auch mal ein Stoppsignal. Das wird mir jetzt hier gerade zu heikel, zu heiß, weil wir natürlich emotional verletzlich und betroffen sind. Ja. Also es braucht einfach ein paar Spielregeln, dass wir uns darauf verständigen können, mit dieser Stimmung wollen wir da reingehen. Wenn das und das passiert, machen wir mal vielleicht einen kurzen Break. Und dann gibt es natürlich auch mögliche Fragen wie, hey, für was bin ich dir eigentlich dankbar, was du tust? Oder was finde ich läuft auch super, das zu würdigen?
Ja. Also bewussten Fokus auf die positiven genau. Dinge zu setzen.
Genau, es ist ja nicht so, dass 100% nicht funktioniert, zumindest in den meisten Fällen. Ich habe das jetzt auch noch nie gehört. Ne? Dass man sagt, hey, wo funktioniert es auch, um auch aus diesem... Ja, aus diesem negativen Blick auf die Situation und auch diesem vielleicht gefühlten Unfairness auch rauszutreten, weil das ist natürlich kein guter Berater innerhalb solcher Gespräche. Und man kann es natürlich auch immer ein Stück weit, wie soll ich denn sagen, vorbereiten oder sich einfach mal überlegen, hey, wie leite ich so ein Gespräch auch ein? Also nicht jeder hat ja immer dasselbe Verständnis davon. Du hast es vorhin auch nochmal angesprochen mit dem Thema Sauberkeit oder sowas. Ich hatte auch mal einen Teilnehmer im Seminar, der gemeint hat, ich weiß nicht, was meine Frau immer hat mit diesem ganzen Thema. Die Betten sind nicht gemacht. Ja, dann sind sie halt nicht gemacht. Ist mir auch egal. Ja. Und wichtig ist, auch die innere Haltung zu würdigen, dass man unterschiedliche Vorstellungen davon hat. Und wie bereit bin ich meinem Gegenüber, meinem Partnerin, meinem Partner, ihm entgegenzukommen, weil es ihm oder ihr wichtig ist.
Ja, also zum Beispiel bei dem Bett jetzt.
Zum Beispiel bei den Betten. Wenn es mir nicht so wichtig ist, aber ich weiß, für meinen Partner macht es einen Unterschied, ja, breche ich mir jetzt einen Zacken aus der Krone, ihm da entgegenzukommen oder ihr, weil die Dinge gibt es ja in die umgekehrte Richtung auch. Ja, und das sind diese Mini-Dinge, wie mit den Socken oder sowas. Ja, kann ich auf diese Dinge im Alltag achten? Es wird nicht zu 100% funktionieren. Aber kann ich auf sie achten für den anderen und bin ich dann aber gleichzeitig großzügiger, wenn es mal nicht gemacht oder passiert ist? Weil man sich ja damit gegenseitig auch zeigt, ich möchte dir den Wunsch erfüllen. Und das wiederum schafft ja eine ganz andere Dynamik zwischen Menschen. Wenn ich sehe, es ist jemand bemüht, auch wenn es nicht zu 100% immer klappt, aber dann wird ja auch was in mir weicher. Und kann es viel besser nehmen, wenn halt von 10-mal das Bett nur 8-mal gemacht ist oder so.
Was sind noch andere gute Strategien, um den Mental Load zu reduzieren?
Also das Verteilen eben, wie gesagt, von Verantwortung. Also ich nenne es immer gern die Ministerpostenvergabe. Und das kann man sehr lustig gestalten. Also man krönt dann vielleicht auch irgendwie einen Minister, der und dann spricht man darüber, was gehört alles zu diesem Posten.
Auch im Business
zum Auch im Beispiel. Business, mhm. Ja. Einen Teeküchenminister geben, warum nicht? Und das muss man nicht für immer machen, da rotiert man halt. Also im Business ist es sowieso gut, regelmäßig darauf zu gucken, in einer kleinen Retrospektive oder einfach einem Mental Load Termin, wo man zweimal im Jahr schaut, wo ist eigentlich Ungleichgewicht, wie empfinden das die Teammitglieder, da gibt es große Aha-Effekte.
Würdest du das im Team machen oder würdest du das in Einzelgesprächen machen?
Man kann sowas schon im Team machen. Die Frage ist, wo startet man? Also wenn man mal so einen Teamtermin hatte, wo man dann auch drauf gucken kann, wie ist denn die unterschiedliche Wahrnehmung und Verteilung, dann kann man sowas schon wiederholen, um auch ja, eine psychologische Sicherheit in einem Team zu empfinden und auch einen viel größeren inneren Schulterschluss. Wenn jetzt eine Einzelperson an mich herantritt, zum Beispiel als Führungskraft, kommt ein Mitarbeiter, Mitarbeiterin, der sagt, ey, ich bin so überlastet und da hängen so viele Kleinigkeiten dran, dann kann man natürlich auch gucken, wie gehe ich als Führungskraft damit um oder wie muss ich es vielleicht als Führungskraft im Team einleiten, dass man da mal gemeinsam drauf guckt. Ich glaube, allein kriegt man es sowieso nicht geregelt, weil es geht ja um eine fairere Verteilung. Das kann ich nicht nur mit mir alleine ausmachen.
Ja, in dem Business ist es ja noch schwieriger zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich bin jetzt getrennt von allen. Ja. Ja, gut, ich kann kündigen und mich selbstständig machen, dann habe ich alles selber an der Backe. Ja.
Hat auch wieder andere Herausforderungen. Ja.
Genau, und dann hast du dann mit irgendwelchen Freelancern zu tun oder irgendwelchen Softwaresystemen, die auch nicht immer besser sind. Ja, wenn ich jetzt so auf mein eigenes Leben gucke, ne, deswegen wollte ich das nochmal ansprechen als Thema, dann hat mir, glaube ich, am meisten geholfen, die Komplexität insgesamt einfach zu reduzieren. Also es sind sowohl große als auch kleine Dinge, vielleicht mal mit einer kleinen Sache angefangen. Ich bin ja zum Beispiel jemand, der ganz radikal seinen Kleiderschrank aussortiert, ja. Also das heißt, wenn ich neue Teile kaufe, entlasse ich alte, versuche den nicht voller zu machen, außer ich brauche jetzt wirklich ein extra Teil. Dann habe ich das aber vorher auf einer Upgrade-Liste oder so. Das heißt, der Kleiderschrank an sich läuft zum Beispiel nicht über, sondern ich kann den öffnen und die Sachen ganz normal rausholen. Das ist vielleicht ein kleines Beispiel, aber das sorgt natürlich dafür, dass ich mir er ist auch voll genug. Also zum Beispiel, ich erinnere mich, als ich dieses ganze Simplify-Thema angefangen habe, hatte ich mal eine Phase, da hatte ich wirklich einfach zu wenig Klamotten. Und dann musste ich jede Woche einmal dunkle Wäsche waschen. Mhm. Ansonsten wäre ich nicht mehr klargekommen. Ja? Und das hat natürlich auch Komplexität erzeugt. Ja? Wobei ich ja eigentlich alles reduzieren wollte. Und da habe ich jetzt für mich so ein Mittel gefunden. Mhm. Ja? Aber das heißt, insgesamt ist es schon so, ich habe weniger Klamotten, viel, viel weniger als viele andere Leute. Viele identische übrigens auch, das Oberteil habe ich zum Beispiel 5-mal, glaube ich, weil es eben meine Choices vereinfacht am Tag. Ja. Und vielleicht mal ein größeres Beispiel, also mein Mann und ich haben ja unser Haus verkauft, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja,
hast du mitbekommen, ich habe auch einen Artikel darüber geschrieben. Ja, und es waren ja mehrere Gründe, einer der Hauptgründe war aber, weil wir keinen Kindergartenplatz in dem Ort bekommen haben, wo wir auch arbeiten. Und diese zwei Ortschaften haben für eine gewisse Komplexität gesorgt, ja, weil wir hatten dann unsere älteste Tochter hier im Kindergarten, den anderen hätten wir in einem anderen Kindergarten angemeldet, das heißt zweimal Ferien, zweimal zwei verschiedene Ortschaften, zwei verschiedene Freundeskreise, also hätten sie sowieso, aber eben an zwei verschiedenen Plätzen. Und natürlich kam auch noch dazu diese Fahrerei. Es sind zwar nur 5 Kilometer, aber es waren halt 5 Kilometer mehrfach am Tag. Und wenn ich jetzt zum Beispiel abends nochmal eine Stunde arbeiten habe gehen wollen, dann war es einfach immer dieses, ich muss mich ins Auto setzen, ich fahre die 5 Kilometer, ich kann das nicht mal schnell machen, ja. Und dann hatten wir ja noch ein Riesenhaus mit einer vermieteten Wohnung. Also es war ein tolles Haus, aber es hat auch Komplexität gebracht. Ja, man musste sich um die Heizung kümmern, man musste sich um die Vermietung kümmern, wir mussten uns um den Garten kümmern, dann war noch so ein Schuppen da. Also es war einfach auch viel zu tun. Und jetzt wohnen wir ja für viele nicht nachvollziehbar in einer 90 Quadratmeter Wohnung mit einem Balkon, ja. Es heißt kein Garten mehr, ich muss die Straße nicht mehr fegen, man muss nicht gucken, dass kein Unkraut im Vorgarten wächst. Ich habe jetzt 4 Minuten mit dem Fahrrad zu fahren, ja, also es ist ein Riesenunterschied, ob ich 10 Minuten Auto fahre oder 4 Minuten Fahrrad. Und diese Reduzierung zum Beispiel hat auch dafür gesorgt, dass mein Alltag einfach inhaltlich viel, viel einfacher wurde. Und da habe ich zum Beispiel das Gefühl, das hat bei mir massiv geholfen. Mhm. Ist das aus deiner Sicht, wenn du jetzt mal insgesamt so Strategien anschaust, glaubst du, dass es grundsätzlich wichtig, dass die Menschen eben nicht nur gucken, okay, wer kann denn was übernehmen, sondern wirklich auch gucken, wie kann ich insgesamt die Komplexität meines Lebens reduzieren?
Absolut. Also Mental Load hat ja nicht immer nur zwangsläufig mit meinem Gegenüber zu tun, weil natürlich auch Singles, kinderlose Paare genauso Mental Load erleben. Also da sieht man ja auch schon, das muss jetzt nicht immer nur mit einer anderen Person zu tun haben. Und im Ungleichverteilung, sondern erstmal ist das ja die lange Liste in meinem Kopf. Und wer Komplexität reduziert und damit stressfrei erlebt, hat recht. Also das ist ultra individuell, je nachdem, was es für mich ist, wo ich sage, boah, das ist ein Dauerkreisel in meinem Kopf, kann ich schon hergehen und schauen, was muss genau so laufen, wie es jetzt läuft und wo kann ich Dinge vielleicht auch verändern. Also du hast gerade das Thema Kleiderschrank angesprochen. Steve Jobs hat das ja genauso betrieben. Der hat ja irgendwie 30 Mal denselben Rollkragenpullover gehabt und dieselbe Hose, weil er gesagt hat, ich will mich damit morgens nicht befassen. Ich habe anderes zu tun.
Kannst total nachvollziehen, ja.
Und so lief er halt immer im schwarzen Rollkragenpullover mit schwarzer Hose rum. Und die Frage ist einfach, welche Priorität gebe ich welchem Thema? und du hast es gerade so schön gesagt, ne, für manche ist ja das Haus mit Garten der Lebenstraum und dann nehmen die ja was weiß ich was in Kauf, um genau das zu tun. Und für euch war es aber an manchen Stellen einfach mehr eine Last, wo ihr sagt, hey, jetzt ist es besser, ja. Und worauf lege ich Wert und worauf setze ich Prioritäten? Und damit sind wir jetzt auch beim Thema, was brauche ich eigentlich und wie gut stehe ich im Kontakt mit mir selber? Das ist einfach ein riesen Hebel beim Thema Mental Load. Also wie connected bin ich mit meinen Bedürfnissen? Und das ist kein, ich sage jetzt mal ganz platt, Achtsamkeits-Shishi, bla bla, sondern das ist wirklich radikales Selbstmanagement. Also wie gut bin ich eigentlich darüber im Bilde und habe ich ein Gefühl dafür, was ich in meinem Alltag brauche, damit es mir gut geht und ich in Balance bin und zufrieden bin oder meine Dinge auch geregelt bekomme? Und wo sind die Hebel, die ich verändern kann? Also ich weiß, in unserer Gesellschaft sind wir ganz schnell dabei, sich selbst als Letztes zu kümmern und das eher als so eine Art Belohnung zu betrachten. Ich glaube, es ist die totale totale Voraussetzung dafür, dass ich meinen Alltag stressfrei gestalten kann und auch erfolgreich sein kann. Weil wenn ich nicht weiß, was ich brauche, dann passieren mir die Dinge halt. Und klar, hat viel mit unserem gesellschaftlichen Bild und vor allem Rollenbildern zu tun, die wir so vermittelt bekommen. Stell dich nicht so nach vorne, sei bescheiden, der andere ist wichtiger, es steht nur anderen zu, was auch immer für schräge Glaubenssätze manchmal dahinter stecken, die dazu führen, dass ich mich selbst an die letzte Stelle stelle.
Du meinst jetzt, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel Haus. Ja, ja. Du meinst jetzt zum Beispiel, okay, das haben wir vorher tatsächlich auch so gemacht, was ist in unserer aktuellen Lebensphase wichtig? Mhm. Also da war zum Beispiel ein Punkt, gleiche Ferienzeiten. Mhm. Von beiden Kindern. Der zweite Punkt war kurze Wege. Also wir haben auch geguckt, finden wir was anderes zum Kaufen, aber hatten ganz enge Kriterien. Das darf nur 10 Minuten Fußweg in verschiedenste Richtungen sein, weil wir aktuell zumindest, ja, das kann sich natürlich in 5 Jahren wieder ändern, aber aktuell kurze Wege brauchen. Drittens und so weiter und so fort, ja. Also sind das Themen, wo du sagst, das entspricht dem, was du jetzt unter Bedürfnisse verstehst, oder wären das für dich nochmal was anderes?
Das würde für mich auf jeden Fall darunter fallen, ne? Also was brauche ich, um handlungsfähig zu sein und in Balance zu sein? Und dann sind zum Beispiel sowas wie kurze Wege, könnte einfach, ja, sowas dahinter stecken wie, ich habe mehr Handlungsspielraum, ich habe mehr Zeit. Ja.
Genau, 1 Stunde Zeit habe ich mehr seitdem im Prinzip. So, ne?
Genau.
Eine Stunde ist sehr viel.
Und dann kann ich mir überlegen, welchen Hebel habe ich. Wenn der Hausverkauf für mich keinerlei Diskussion ist, dann muss ich natürlich schauen, was ist es vielleicht dann doch. Also ich zahle immer einen Preis. An jeder Entscheidung hängt ein Preisschild. Und das klingt erstmal sehr negativ, aber wann immer ich mich natürlich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch gegen etwas. Und die Frage ist immer, bin ich bereit, den Preis zu zahlen, der an meiner Entscheidung hängt? Und ist der Preis für mich attraktiver? Also zum Beispiel, ich wohne nicht mehr in meinem Haus, aber habe jetzt dafür 1 Stunde mehr Zeit oder vielleicht sogar noch mehr, ist dieser Preis für mich attraktiver? Ja, und wenn ich das für mich weiß, bin ich nun mal auch handlungsfähiger, erlebe dadurch auch in stressigen Momenten mehr Spielraum und auch, dass ich das Gefühl habe, ich bin selbst wirksam und kann die Dinge beeinflussen und sie passieren mir nicht einfach nur. Und letztlich dadurch auch weniger Stress.
Was erlebst du, wenn die Menschen anfangen, sich mit Mental Load zu beschäftigen? Was erlebst du an Veränderungen bei den Leuten?
Wenn sie darüber das erste Mal hören oder meinst du,
wenn sie wirklich in die Umsetzung gehen, dass sie ihn reduzieren? Das wirst du ja auch erleben, ja? Also du bist ja eng, du hast ja manche Mitarbeiter, die siehst du nicht nur einmal im Jahr, sondern die siehst du mehrfach in Seminaren. Und da wird sich ja dann, wenn du was getriggert hast in einem Seminar und es ist jemand angegangen, was erlebst du bei diesen Menschen an Veränderungen?
Also tatsächlich würde ich sagen, eine höhere Zufriedenheit und Selbstwirksamkeit. Also meistens ist erstmal ein harter Aufschlag, muss man leider sagen. Also ist erstmal so ein, also jetzt habe ich schwarz auf weiß vielleicht, wie viel ich mache. Dann habe ich vielleicht...
Weil die so eine Checkliste, nochmal kurz zur Erklärung, die füllen ja eine Checkliste aus, wenn ich richtig informiert bin, wo sie eingeben, also das sind Kleinigkeiten drauf wie Einladungskarten, Urlaubsreiseplan, Essen planen und so weiter. Also alles, was man sich so vorstellen kann, ist da drauf. Und dann schreibt man ja, mache ich das selber oder macht das ein anderer?
Genau.
Und dann ist es bei vielen wahrscheinlich so, 90% machen sie selber.
So, also die ins Seminar kommen, sind ja meistens auch Menschen, wobei ich neulich mal einen Mann dabei hatte, der gesagt, er kommt für seine Frau, um sie besser zu stehen, fand ich auch zu verstehen. Das fand ich auch eine super Motivation.
Guter Ansatz.
Ja. Aber genau, dieses Ausfüllen von denke ich dran und führe ich aus und meistens setze ich auch noch ein Kreuzchen bei beiden, das führt bei vielen erstmal zu großem Frust. Und das aufzufangen und zu sagen, hey, das ist ja die Chance, die halbe Miete ist ja erstmal zu sehen, wo liegt denn das Problem? Und wenn man sich dann aber mit Tools befasst, habe ich den Eindruck, haben die Leute auch eine Hoffnung oder auch so ein Gefühl von, hey, ich kann auch daran was verändern. Und wenn das dann auch wirklich passiert über eine gewisse Dauer, dann würde ich schon sagen, bei denen, die es für sich gut umgesetzt bekommen, dass da eine höhere Zufriedenheit existiert und auch ein besserer Umgang mit dem eigenen Stress. Weil was ja auch immer dazu gehört und schließt so ein bisschen auch an die Frage von vorhin an, was gibt's für gute Methoden? Wenn ich mich auch hier mit mir selber befasst habe und vielleicht feststelle, ich neige zum Perfektionismus oder wie auch immer, dass ich mich immer wieder hinterfrage, muss das jetzt sein? Und nicht in so ein automatisches Hamsterrad verfalle, weil es passiert im Mental Load auch ganz schnell, dass Unwichtiges von Wichtigem gar nicht mehr voneinander getrennt
wird. Ah, das ist nochmal ein guter Punkt. Den haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil das ist ja wahrscheinlich ganz, ganz schwierig, ne? Wenn man 150 Sachen im Kopf hat, dass man dann noch wirklich entscheiden kann, was ist jetzt wirklich wichtig.
Genau. Also Geschenkpapier einkaufen kann dann zur selben Priorität werden wie die Urlaubsplanung.
Mhm. Oder den Vorsorgetermin.
Oder den Vorsorgetermin. Und plötzlich wird das so ein Einheitsbrei und die Gewichtung mit mal 3 Schritte zurück und ich gucke mir das mal an, ist, würde ich jetzt mal sagen, für alle deutlich sichtbar, dass vielleicht der Vorsorgetermin auf jeden Fall wahrgenommen werden sollte und das Geschenkpapier vielleicht nicht eingekauft wird oder einen Tag später oder ich nehme halt dann das Weihnachtsgeschenk für mein 2-jähriges Kind für den Geburtstag, weil es einfach auch überhaupt nicht wichtig ist, in welchem Papier das eingepackt ist.
Richtig.
Ne? Also die Entscheidung für Pareto, dass manche Dinge, ne, also mit 20% Aufwand schon 80% passiert sind und für die letzten 20% braucht man ja wieder 80% Aufwand, also dass ich sage, es ist auch gut genug, es muss nicht immer perfekt sein. Die Entscheidung dafür, sich bewusst zu machen, sich immer wieder zu hinterfragen, muss ich das jetzt machen? Muss ich das jetzt machen? Und muss ich das jetzt machen? Ja, das sind so Fragen, die ich mir immer wieder stellen kann, um nicht in ein automatisches und damit so ein Hamsterradverhalten zu verfallen, was schnell passiert, wenn ich so kopflos bin, weil ich nur noch versuche, diese innere To-Do-Liste abzuarbeiten. Aber immer, wenn oben ein Häkchen kommt, schiebt sich halt unten mindestens mal eine Aufgabe nach. Also es ist Utopie zu denken, dass unsere To-Do-Listen weniger werden. Aber was sicher ist, ist, dass wir einen anderen Umgang damit finden können.
Das heißt aber, wir müssen auf jeden Fall lernen, Nein zu sagen. Und zwar richtig gut, ne?
Ja, ist eine super Übung für den Alltag, sich mal am Tag eine Sache rauszunehmen, wo man Nein sagt, wo man vielleicht sonst Ja sagen würde. Und das kann was ganz Simples sein.
Zum Beispiel?
Trinkst du mit uns noch einen Kaffee? Und ich bin aber vielleicht gerade in Zeitverzug und jetzt bin ich aber vielleicht jemand, der die anderen ungern enttäuschen möchte und mir die 10 Minuten sonst immer genommen hätte, aber sie vielleicht nicht habe. Oder hättest du noch kurz Zeit, über die E-Mail zu schauen oder sowas? Und ich bin aber gerade auf dem Weg in Feierabend, weil ich in einer Viertelstunde das Kind abholen muss oder so. Auch mal Nein zu sagen und nicht gegen den anderen, sondern eben für sich. Ja. Oder wenn man das sich noch nicht so richtig traut, weil das ist ja tatsächlich ein Problem für viele, jemanden um Hilfe bitten. Auch ein ganz großes Thema. Sich eine kleine Sache am Tag rauszusuchen, wo ich jemanden um Hilfe bitte und es auszuhalten, dass jemand anders mir eine Aufgabe abnimmt. Für viele auch ganz schwierig, andere zu strapazieren, in Anführungszeichen. Aber das kann ja auch was ganz Simples sein. Ja? Mhm. Also auch sowas wie, bringst du mir vielleicht einen Kaffee mit, dass ich nicht selber vorlaufen muss, kann schon voll die Überwindung sein. Aber unser Verhalten reduziert sich, verändert sich ja, beziehungsweise auch Ängste oder innere Widerstände reduzieren sich durch Wiederholung. Und wenn ich meinem inneren Selbst oder meiner Wahrnehmung Beispiele dafür liefere, dass es anders ist, als ich glaube, ne, und ich liefere mir Beweise, hey, die Welt geht nicht unter oder Menschen verlassen mich nicht, nur weil ich Nein gesagt habe oder weil ich vielleicht jemanden um Hilfe gebeten habe, bin ich jetzt trotzdem noch stark und kein hilfloser Mensch, dann beweise ich meinem Unterbewusstsein, ja, auch eine Strategie, die könnten wir auch häufiger mal nutzen.
Ich sage den Leuten immer, die sich sehr schwer tun mit Nein sagen, fang erstmal an mit auf Warteschleife setzen. Also nicht sofort Ja zu sagen. Das ist ja schon der erste Durchbruch eigentlich, ne? Weil die ja oft ganz automatisch eigentlich intuitiv schon Ja sagen. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also super, dass du den nochmal gebracht hast, weil wenn ich überlege, wenn ich zu allem immer Ja sagen würde, sei es auch jede Familienfeier. Mhm. Ja, jetzt, am Wochenende zum Beispiel sind wir eingeladen auf einen Geburtstag an der holländischen Grenze. Und dann ist ein Sonntagnachmittag nochmal ein Geburtstag, der kam kurz danach, hier in Karlsruhe in der Nähe. Und ich könnte jetzt natürlich zu beidem Ja sagen und ich habe auch Lust auf beides, aber ich weiß, es wird nachher wieder, es wird viel, es wird komplex, man muss wieder an beide Geburtstage denken, man muss für beide Geburtstage was organisieren und wir haben uns jetzt bewusst zum Beispiel nur für einen entschieden und einen haben wir einfach abgesagt. Und ich glaube, das ist was, was mir, also in unserem aktuellen Leben zumindest, massiv hilft, ja. Und was sich viele, das nehme ich zumindest im Umfeld wahr, nicht trauen, dass die Geburtstage irgendwie durchziehen und sagen, nee, komm, da kann ich nicht Nein sagen.
Voll. Also gerade auch so vor der Pandemie war das ja ein Riesenthema. Ich glaube, wir wären gesellschaftlich in so ein kollektives Burnout gelaufen oder sowas. Was ich von den Menschen ein Aufatmen wahrgenommen habe, und ich meine, das war herausfordernd genug, die Zeit absolut, nicht falsch verstehen, aber auch dieses, oh, irgendwie ist es auch gerade ganz angenehm, nicht so viele soziale Verpflichtungen wahrnehmen zu müssen.
Ja, ja, stimmt.
Weil plötzlich diese ganzen 10 Wochenenden im Voraus verplanten Termine weggefallen sind. Und fand ich schön, was du gerade gesagt hast, dieses, okay, wenn ich mich nicht traue, Nein zu sagen, es Ja zu sagen, aber zu meinen Bedingungen, ja, und dann kann es zum Beispiel sein, wenn ich mich nicht traue, abzusagen beim Geburtstag, zu sagen, ich komme, aber ich bin nur 2 Stunden da,
genau,
ja, oder im Büro, wenn jemand kommt und sagt, könnten wir das durchsprechen, ja, aber ich habe erst um 3:30 eine halbe Stunde Zeit, ich kann es jetzt nicht zwischen reinschieben, ja, also vielleicht will ich ja auch nicht Nein sagen, vielleicht möchte ich ja auch gern helfen, aber auch hier wieder es nicht passieren zu lassen, sondern ich sitze am Steuer und ich darf mitentscheiden und sich selbst auch insofern zur Priorität zu machen, zu sagen, hey, ich bin nur leistungsfähig, wenn ich gut mit meiner Energie haushalte, also komme ich dir gern entgegen, aber dann zu der Uhrzeit, wo zum Beispiel ich dann Zeit habe.
Und dann sieht man ja auch, wie wichtig das für die andere Person wirklich ist. Ne? Gerade als Führungskraft, finde ich, ist das eine super wertvolle Strategie, wenn du sagst, okay, wir können drüber sprechen, aber dann sei morgen um 8 da. Also, und wenn die Person jetzt keinen Bock drauf hat, um 8 da zu sein und das Thema dann anders hinkriegt, dann weiß ich, so wichtig war es nicht, dass ich da drüber gucke.
Ja, hat ja auch viel mit Wert zu tun. Ja, und welche Einstellung oder Haltung habe ich gegenüber dem Wert der Zeit oder der Energie meines Gegenübers, aber natürlich auch zu mir selbst, ja. Und gerade dieses Nein sagen, ich verliere nicht an Wert, nur weil ich mal Nein sage. Im Gegenteil, interessanterweise zollen uns andere Menschen ja eher Respekt, wenn sie sehen, ich bin im Respekt mit meiner Energie.
Mhm. Ja. Lass uns mal noch über ein kleines Thema sprechen. Und zwar, wir haben jetzt primär über Frauen im Kontext Mental Load gesprochen. Wie sieht das denn jetzt, was die Studienlage und Co. angeht, bei Männern aus? Haben die damit gar kein Thema? Also können wir sagen, Männer, tschüssi, Podcast hätte ja am Anfang schon ausschalten können. Ihr nehmt hier gar nichts mit, oder wie ist das?
Ja, nee, haben sie nicht. Doch, natürlich. Natürlich haben Männer auch Mental Load. Ich sag mal so, er zeigt sich vielleicht einfach anders oder wird auch anders gelebt oder anders darüber gesprochen. Wir leben einfach immer noch in einer Gesellschaft, wo sehr traditionelle Rollenmuster durchschlagen, insbesondere wenn ein erstes Kind in die Familie kommt. Du hast es vorhin selber gesagt, hey, als wir noch kein Kind hatten, gab es ganz viele Themen nicht und mit dem ersten Kind sind sie dann vielleicht auch entstanden. Und das hören wir ganz häufig. Also in dem Moment, wo so eine Verteilung stattfinden muss, ploppen dann doch gewisse Rollenbilder auf. Und da müssen wir natürlich Generationen zurückgucken. Wie sind denn unsere Eltern und Großeltern groß geworden? Weil von denen wiederum wurden wir natürlich auch mit aufgezogen und übernehmen natürlich auch gewisse Dinge. Und das ist auch bei Männern, glaube ich, eines der größten Probleme, dass es immer noch so ein Tabuthema ist. Ja, also ich bin jetzt mal sehr platt, weil so kann man es natürlich nicht pauschalisieren, aber der Mann, der stark ist und keine Emotionen zeigt oder darüber auch nicht spricht, wir leben schon auch in einer Gesellschaft, wo das noch nicht so akzeptiert oder auch gelebt wird, wie das vielleicht bei Frauen akzeptiert ist, ja, dass man über Emotionen spricht. Und das sind einfach Rollenbilder, die natürlich auch nicht unbedingt dazu führen, dass Männer offen damit umgehen, dass sie überfordert oder überlastet sind. Und Ich habe mal neulich den interessanten Satz gehört, du leitest eine Firma, aber dir fällt nicht auf, dass der Müll voll ist. Ne? Also die Firma kriegst du geleitet, ja, aber zu Hause fällt es im Stehen um irgendwie. Ja? Also was braucht es denn, dass du zu Hause auch eine Verantwortung trägst? Ja? Und das ist halt so ein bisschen gekoppelt an dieses Rollenbild, dass Männer natürlich beruflich, als der Versorger der Familie, also alles jetzt sehr plakativ, ja, da natürlich die Kraft rein investieren muss, stark sein muss und die Familie versorgen muss und darauf den Fokus hat. Und dann vielleicht auch im Beruf viel mit Männern zu tun hat. Und da ist es einfach nicht, aktuell zumindest, nicht so on vogue, diese Themen in der Intensität, vielleicht auch Weichheit oder Emotionalität zu besprechen, die es vielleicht für Frauen hat. Ja, und so ist Mental Load bei Männern erstmal versteckter, ja, aber vielleicht eben auch anders gelagert. Und ich möchte es überhaupt nicht auf die Physiologie schieben, weil das ist die Ausrede schlechthin. Und gleichzeitig funktionieren die Verknüpfungen im Kopf bei Männern tatsächlich ein bisschen anders. Also
kannst du da mal drauf eingehen?
Frauen denken viel vernetzter. Also die beiden Hirnhälften, das weiß man einfach von Hirnscans etc., funktionieren anders in der Verknüpfung. Kommt so ein bisschen evolutionär daher, dass das geradlinige Denken, also A plus B gleich C, bei Männern vielleicht auch nochmal ausgeprägter war, evolutionär bedingt. Einfach auf Basis vielleicht auch von Aufgaben, die dann irgendwann kamen. Wobei auch das so ein bisschen ein Märchen ist, dass früher die Männer nur jagen waren und die Frauen nur sammeln. Also das war tatsächlich gleichberechtigter, als man heute so denkt. Aber es hat sich so entwickelt. Und dieses geradlinige Denken häufig dazu führt, dass manche Komplexitätsgedanken von Frauen, von Männern nicht so nachvollzogen werden können oder von Frauen auch nicht nachvollziehbar sind. Wieso fällt dir das denn nicht auf? Oder warum denkst du denn da nicht dran? Ja, und das ist so ein bisschen was man mit einkalkulieren kann. Sprich niemanden frei. Ist nur eine Erklärung für etwas, wenn wir uns manches nicht bewusst machen, dass wir nun mal anders fokussieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Wo liegt der Fokus? Wie wird der Fokus gelenkt? Und bei Frauen, deren Gehirnhälften einfach ultra intensiv vernetzt sind, dass ein Ping-Pong macht und man vom Hundertsten ans Tausendste kommt gedanklich, was natürlich Mental Load auch ein Stück weit fördert. Und bei Männern ist es häufig etwas geradliniger läuft und eine Sache nach der anderen, was diese Komplexität reduziert. Aber weder den einen noch den anderen davon freispricht. Ich meine, so hoch entwickelt ist unser Gehirn dann, dass wir darüber sprechen können und Dinge, Prozesse bewusst machen können und natürlich auf eine fairere Verteilung achten können. Man weiß zum Beispiel auch, und das ist ja auch so ein Armenmärchen, dass Frauen halt die sind, die nachts wach werden, wenn das Kind schreit. Wenn Männer alleinerziehend sind, werden die ja auch wach. Mhm. Also es ist nicht so, dass man sich das nicht auch ein Stück weit antrainiert, so die erlernte Hilflosigkeit, ja, und ich muss darauf nicht achten oder du machst das ja immer so oder du machst es einfach eh viel besser. Das sind natürlich auch Aussagen, auf denen ich mich ausruhen kann.
Ja, man kann das natürlich lernen, ja. Also, aber man kann es in beide Richtungen lernen. Genau. Also ich verschlafe zum Beispiel jeden Wecker, ja, weil ich einfach weiß, Andreas wacht auf und der weckt mich dann auch, ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich mit dem Wecker aufwachen muss, dann muss ich mir den Hardcore laut stellen, weil ich es einfach durch die Jahre gelernt habe, hey, er stellt den Wecker, wir stehen immer gleichzeitig auf und dann schaltet er den Wecker auch auf und ich höre den heute nicht mehr. Und ich denke, das ist ein ähnlicher Effekt, den du hast. Ja. Es ist ja nicht so, als ob ich zu doof wäre, einen Wecker zu hören. Aber ich habe gelernt, ich muss ihn nicht beachten und dadurch beachte ich ihn auch nicht.
Und dieses erlernte Verhalten ist entscheidend, weil auch ein häufiger Vorwurf im Mental Load ist, dann hör doch einfach auf damit. So leicht ist es halt nicht. Auch in die andere Richtung. Du tust das nie. Dass Dinge sich etablieren und zu einer unbewussten Kompetenz werden, also dieser automatische Prozess, ja, müssen sie mehrmals bewusst gemacht werden. Und das ist Lernen. Das ist einfach simples Lernen von neuen Verhaltensweisen. Und das Weckerbeispiel ist wunderbar. Genauso wie fällt dir eigentlich nicht auf, dass da der Wäscheständer seit einer Woche steht. Du läufst jeden Tag dran vorbei oder was auch immer. Ne? Und ein Bewusstwerden, und deswegen ist die Bewusstwerdung meines Mental Loads die halbe Miete. Automatische Prozesse von banalen Alltagsthemen, die ich gerne einfach an die Seite stelle, muss ich mir bewusst machen, um ein neues Verhalten zu erlernen. Das gilt für beide Seiten.
Mai, wir kommen schon zur letzten Frage in diesem Podcast. Wenn du jetzt zusammenfassen müsstest, unterm Strich, wenn jemand gerade sagt, ich habe auf jeden Fall ein Thema im Mental Load, also ich habe zu viel, ich bin überfordert, was gibst du dieser Person jetzt mit?
Also ein bisschen, was ich gerade schon meinte, sich mal in Ruhe bewusst zu machen, was bedeutet eigentlich, ich habe zu viel Mental Load, ist einfach immer ein ganz großer erster und auch, wenn es auch manchmal ein frustrierender Schritt ist, aber trotzdem ein erleichternder Schritt, jetzt weiß ich es wenigstens, ja, ist manchmal, also vielleicht ein blödes Beispiel, aber manchmal wie mit einer Diagnose oder sowas, ja, oh, jetzt habe ich wenigstens mal.
Das stimmt, da sind Leute oft erleichtert, ja, wenn die 2 Jahre überlegen, was habe ich denn?
Genau, ja, immer irgendwie Probleme im Rücken oder sonst wie, ach, okay, meine Hüfte sitzt gar nicht richtig oder sowas, ja, dann kann man, wenn mir Dinge bewusst sind, kann ich eingreifen, dann weiß ich, wo ich gezielt dran arbeiten kann. Also die Bewusstwerdung ist ein großes Thema. Natürlich mal eine innere Selbstklärung, aber das ist dann natürlich auch ein bisschen Prozess oder eine Arbeit, wo ich mir vielleicht auch Unterstützung holen kann in Form von Büchern, Seminar, Coaching, wie auch immer. Was ist vielleicht auch mein Anteil? Was habe ich gelernt? Was hat mir meine Mutter zum Beispiel, mein Papa, meine Oma, wer auch immer, beigebracht? Und dann ist natürlich die Frage, hat der Mental Load mit mir alleine zu tun? Hat er mit anderen zu tun? Und auch hier braucht es nicht kompliziert sein. Ich kann es auch einfach halten, indem ich mir überlege, was sind denn meine größten Baustellen und mir einfach mal die 2 oder 3 größten Baustellen hernehmen, weil meistens...
Größten Hebelwirkung quasi.
Genau, es sind kleine Stellschrauben an den Themen, die die meiste Last schaffen, schon die Stellen und Themen, die die meiste oder die schnellste Entlastung schaffen. Da muss ich noch nicht mein Leben auf links gestülpt haben oder irgendwie auf einem Berg leben und da meditieren, sondern was sind die größten Painpoints, die größten Stressoren in meiner mir bewusst gemachten Liste an Mental Load-Themen? Und dann kann ich schon mal so einen ersten Schritt gehen.
Super. Vielen lieben Dank für die ganzen Einblicke, praktischer und theoretischer Natur.
Ja, ich danke dir.
Es hat wirklich Spaß gemacht.
Danke dir.